Domradio weltweit.
In Paris beginnt am kommenden Montag der UN-Klimagipfel, der von vielen als letzte Chance für einen globalen Klimavertrag gesehen wird. Wie kann eine Einigung der 196 teilnehmenden Staaten gelingen? Worum geht es überhaupt und was muss eigentlich passieren, damit man den Gipfel am Ende als Erfolg bezeichnen kann? Allen diesen Fragen werden wir heute nachgehen hier bei uns in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Es ist ja nicht so, als hätten wir das mit der Erderwärmung nicht schon lange gewusst. Schon Ende des 19. Jahrhunderts, da hat ein schwedischer Chemie-Nobelpreisträger vorgerechnet, dass mit der Erhöhung des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre das Weltklima steigt. In den 50er Jahren, da mehrten sich dann die Warnungen, dass Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen wie zum Beispiel Öl, Kohle oder Gas den Treibhauseffekt verursachen. Aber alle diese Warnungen, die wurden offensichtlich von der Politik nicht ernsthaft aufgegriffen, denn erst 1995 fand in Berlin der erste UN-Klimagipfel statt. Jetzt sind wir genau 20 Jahre später und viele sagen, dass es sich wohl, wenn kommende Woche der UN-Klimagipfel in Paris beginnt, dass es sich dabei um die letzte Chance handelt, dass sich die Weltgemeinschaft auf ein globales Klimaabkommen einigt. Sönke Kräft ist Teamleiter für internationale Klimapolitik bei Germanwatch. Das ist eine Initiative mit Sitz in Bonn, die sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen weltweit beschäftigt. Herzlich willkommen. Herr Kräft, dem Ganzen mal vorausgeschickt, Sie werden ja auch nach Paris reisen. Wird denn der UN-Klimagipfel überhaupt nach den Anschlägen so stattfinden, wie er geplant war?
Ja, für uns war es natürlich auch eine schreckliche Nachricht und auch persönlich hat es einen sehr betroffen gemacht. Es waren ja auch Personen vor allen Dingen in meinem Alter betroffen und das war natürlich wirklich schrecklich. Aber wir finden das gut, dass die französische Regierung gesagt hat, der Gipfel wird stattfinden. Ich finde, das ein wichtiges Signal ist, auch ein Kooperationssignal der Staaten, dass man sich da nicht die Agenda vom internationalen Terrorismus diktieren lässt. Aber es ist Ausnahmezustand verhängt worden in Paris in den nächsten 3 Monaten. Und natürlich wird das zivilgesellschaftliche Engagement um den Gipfel erheblich stören oder einschränken.
Das heißt, die ganzen Gruppen, die sozusagen jenseits der Staats- und Regierungschefs anreisen wollen, um eben auch ihre Meinung, ihre Forderungen kundzutun. Was machen die denn jetzt? Es gibt ja, waren ja zahlreiche Kundgebungen geplant. Die dürfen sich jetzt nicht treffen?
Also es war 2 Großdemonstrationen geplant, am 29. und auch am 12., also am Ende der Konferenz. Und das ist auch wichtig, dass so die Verhandler so ein Signal aus der Stadt bekommen, auch wie wichtig das Thema ist. Und das kann jetzt nicht stattfinden. Und da wird jetzt versucht zu organisieren, dass man trotzdem dieses Signal auch in den Medien setzen kann. Es ist ja auch so, dass es einen globalen Aktionstag gibt für Klimaschutz am 29. Es gibt eine große Demo in Berlin. Und ich denke, so eine Ereignis weltweit sind jetzt noch wichtiger, damit das nach Paris transportiert wird.
Da werden wir natürlich hier auch aktuell weiter darüber berichten. Jetzt gehen wir mal auf die Klimakonferenz in Paris, die da stattfinden wird. Worum geht es genau bei dieser Konferenz? Was soll da verhandelt werden und was soll vor allen Dingen am Ende im besten Fall dabei rauskommen?
In Paris geht es eigentlich darum, den globalen Rahmen zu setzen für die nächsten 50 Jahre, wie Staaten mit der Klimaproblematik umgehen und wie sie da auch zusammenarbeiten. Und die nächsten 50 Jahre, das betrifft unsere Generation, das betrifft die folgende Generation, wird alle Probleme des Klimawandels zeigen. Also wir werden in den nächsten 50 Jahren, wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen wollen, können wir in 2050 nur noch 5% der Treibhausgase ausstoßen, die wir jetzt ausstoßen. Also diese Transformationsprozesse müssen wir organisieren. Sowas wird in Paris besprochen werden. Die Klimafolgen werden immer schlimmer werden. Wir sehen im Moment noch gar nicht die Klimafolgen, die wir insgesamt durch die Treibhausgase erzeugen werden. Und das wird auch immer schwieriger sein. Wie geht man mit Inselstaaten um? Was machen die armen Entwicklungsländer? Wie gehen wir mit Ernährungssicherheit um? All diese Fragen sind in Paris auf der Agenda und es geht darum, so ein Regelwerk zu schaffen, dass man halt auch darüber weiter reden und weiter kooperieren kann.
Auf die Folgen werden wir auch im Laufe der Sendung noch eingehen. Wie kann denn so ein Rahmen konkret aussehen?
Also konkret sieht er aus, dass die ein Teil, dass die Staaten ihre Klimaschutzziele immer in regelmäßigen Abständen vorlegen. Dass man so einen internationalen politischen Moment schafft. Das ist ganz schwer, wenn das zerfasert, wenn einzelne Länder das in Eigeninitiative machen. Man braucht diese Momente und man braucht die auch regelmäßig. Es ist ein Unterschied, ob das alle 10 Jahre stattfindet oder alle 5 Jahre. Die Dringlichkeit der Problematik erbittet das. Für Paris haben die Länder schon diese Klimaschutzziele vorgestellt. Und es ist auch relativ erstaunlich, dass eigentlich alle Länder mitgemacht haben. Was allerdings nicht reicht, ist die Höhe dieser Ziele. Wenn man schaut, dann würde das bedeuten, dass im Jahr 2030 immer noch ein Drittel global zu viel ausgestoßen wird. Und darum geht es jetzt auch in Paris darum, so Nachbesserungsmechanismen in das Abkommen einzubauen, dass Länder tatsächlich in der Zukunft mehr machen werden.
Das heißt, wenn wir über Klimaschutzziele sprechen, dass die einzelnen Länder tatsächlich sagen, wir verpflichten uns, um einen Prozentsatz X bis zum Jahr innerhalb von 5 Jahren die CO2-Werte zu reduzieren, oder was müssen wir uns darunter vorstellen?
Es gibt verschiedene Ziele und die Länder sind auch in unterschiedlichen Positionen. Entwicklungsländer haben unterschiedliche Ziele als Industrieländer. Es gibt absolute Emissionsreduktionsziele, also wie Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel 40% Reduktionsziel der EU bis 2030. Muss man umrechnen, was bedeutet es in 5 Jahren. Aber es gibt auch so Ziele, dass man sagt, okay, unsere Entwicklung wird anders aussehen. Wir werden nicht so schnell wachsen aber wir werden nicht so viel dabei ausstoßen, wie wir prognostizieren. Oder es gibt auch Aktionsprogramme, dass man zum Beispiel den erneuerbaren Sektor weiter ausbaut.
Sie haben jetzt gesagt, es sieht im Moment so aus, als würden alle mitmachen. Das ist ja schon eine bemerkenswerte Aussage, denn beim Kyoto-Protokoll haben ja beispielsweise die USA, der als einer der größten Umweltverschmutzer, um es mal so zu sagen, gilt, die haben sich nicht beteiligt. Tatsächlich sagen die jetzt auch, wir wären unter gewissen Umständen bereit mitzumachen?
Die USA haben vor Paris stark signalisiert, dass sie an einem Abkommen interessiert sind. Natürlich, was auch ihre Bedingungen beinhaltet. Es war in der Tat so, dass in Kyoto das Problem war, dass einzelne Länder, vor allem die Industrieländer, Verpflichtungen bekommen haben. Entwicklungsländer haben noch keine Verpflichtung bekommen zu der Zeit. Man hat gesagt, okay, wir machen hier nur den Einstieg und es geht hinterher weiter. Aber in den Industrieländern wurde dann auch von der Industrielobby so lobbyiert, zu sagen, okay, wenn die Entwicklungsländer nichts machen, müssen wir auch nichts machen. Und das hat diesen Patt, den es eigentlich in den letzten 20 Jahren gab, erheblich mit bestimmt.
Und jetzt machen alle mit. Das ist das sozusagen auch der grundlegende Unterschied zum Kyoto-Protokoll, dass jetzt auch die Entwicklungsländer mit ins Boot genommen werden.
Genau, das ist die Erwartung, die starke Erwartung, dass in dem Pariser Abkommen, was ab 2020 denn gültig ist, dass es für alle gilt. Und wir haben ja an diesen INDCs heißen sie, also Intended National Determined Contribution, das sind die Klimaziele, die vor Paris vorgelegt wurden, haben wir auch gesehen, dass eigentlich die meisten oder fast alle Entwicklungsländer auch jeweils Ziele vorgelegt haben. Also das ist die Erwartung.
Ist denn da die Gemengelage jetzt im Vorfeld? Glauben Sie wirklich, dass alle mitmachen, dass wir am Ende der Konferenz ein Rahmenabkommen haben, zu dem alle teilnehmenden Staaten Ja sagen?
Ich glaube schon, wir werden ein Abkommen bekommen. Die Frage ist, was für ein Abkommen? Und es sind noch ganz viele Fragen, die ausstehen und wo Paris noch wirklich einen Unterschied machen kann. Es gibt bei so Konferenzen immer einen Minimalkonsens oder es gibt einen Maximalkonsens. Und diesen Maximalkonsens muss man organisieren. Wenn man schaut, wie sich die verschiedenen Staaten aufstellen, jetzt vor der Konferenz, sieht man hoffnungsvolle Signale. Man merkt aber auch, dass einige Staaten mauern und einige Staaten Angst haben, vor allen Dingen die ölexportierenden Länder. Und gerade auch die ölexportierenden Länder in Südamerika, Venezuela ist so ein Land, wo wir mal sehen müssen, wie die sich aufstellen werden. Aber die wichtigen Emittenten haben alle signalisiert, dass sie ein Abkommen in Paris haben wollen.
Darüber werden wir auch im Laufe der Sendung nochmal sprechen, welche Positionen es da gibt bei der Konferenz. Viele nennen jetzt die Konferenz in Paris die letzte Chance für ein Abkommen. Warum?
Also aus wissenschaftlicher Perspektive müssen wir das 2-Grad-Limit sicherstellen, um die größten Auswirkungen beherrschbar zu halten. Und das wird immer schwieriger, je später man den Klimaschutz international anfängt. Und deswegen ist es, man braucht dafür bis 2020 den globalen Emissionspeak, also den Höhepunkt der globalen Emissionen. Und würde man ihn später organisieren, wird es noch teurer werden. Das ist ein Grund, warum viele Leute sagen, das ist eine letzte Chance. Die andere Argumentation ist, dass man auf internationaler Ebene auch nicht immer wieder so Scheiterungsmomente haben kann. Wir haben das gesehen in Kopenhagen. Nach Kopenhagen gab es eigentlich sowas wie eine dreijährige Depression vieler Akteure. Und das hat auch national nicht geholfen. Und deswegen ist Paris da auch zu einem Erfolg verpflichtet. Trotzdem ist Paris nicht der Gipfel, der das Klimaproblem endgültig löst, sondern es ist in gewisser Art und Weise ein Startpunkt oder ein Wendepunkt, wenn es ein erfolgreicher Gipfel ist. Weil danach werden noch viele Sachen ausverhandelt werden müssen und es kommt natürlich auch auf die staatlichen Aktionen an, um das im Endeffekt umzusetzen. Das ist der entscheidende Punkt.
Also auf jeden Fall eine sehr starke Signalwirkung, die von Paris ausgehen wird. Worum es geht bei der anstehenden Klimakonferenz, das hat uns Sönke Kräft von German Watch erklärt. Und dass alles nicht nur graue Theorie ist, sondern dass der Klimawandel längst Realität ist, das zeigen wir Ihnen gleich. Dann nehmen wir Sie mit in die Anden nach Lateinamerika. Peru, das war im letzten Jahr Gastland der UN-Klimakonferenz und das Land leidet selbst enorm unter den Folgen der globalen Erwärmung. Sichtbar ist das unter anderem an den schwindenden Gletschern der peruanischen Anden. Peru beherbergt mehr als 2/3 der tropischen Gletscher weltweit und seit 1970 haben die rund 1/4 ihrer Masse verloren. Die an den Bergen liegenden Ortschaften, die sind einer permanenten Lawinengefahr ausgesetzt. Und der peruanische Glaziologe Benjamin Morales, der hat einige Lawinen erlebt oder vielmehr gesagt überlebt. Tini von Posa ist mit Benjamin Morales auf die Cordillera Blanca gestiegen, um sich die Gletscher aus nächster Nähe anzuschauen.
La temperatura han crecido mucho.
Die Temperatur ist stark gestiegen und sie ist nun hier am Gletscher überall über dem Gefrierpunkt. Das heißt, er schmilzt sehr schnell. Das wird verursacht durch den Klimawandel.
Der peruanische Glaziologe Benjamin Morales beobachtet den Rückgang der Gletscher schon seit längerer Zeit. Dass er bereits 80 Jahre alt ist, hält ihn nicht davon ab, weiter auf die Berge der Cordillera Blanca zu steigen, der weißen Cordillere im Norden von Peru. Sie ist die höchste Gebirgskette des amerikanischen Kontinents, ein endloses Meer an schneebedeckten Gipfeln und Schluchten. Der über 5000 Meter hohe Berg Pastoruri ist ein Teil der Cordillera Blanca.
Das erste Mal, als ich auf den Pastoruri stieg, das war im Jahr 1967. Dieser Gletscher reichte mindestens 600 Meter weiter ins Tal. All das hier war reines Eis. Es war ein riesiger Gletscher. Niemals hätten wir gedacht, dass sich eine Lagune bilden würde und dass der Gletscher so sehr schmelzen könnte.
Der Gletscher weist Risse auf. Überall hängen tropfende Eiszapfen. Das Schmelzwasser hat sich ein Bachbett gebildet und fließt rauschend ins Tal. Der Glaziologe weist auf den hellgrün schimmernden See am Fuße des Gletschers. Immer mehr bilden sich solche Lagunen durch das Schmelzwasser, erklärt er.
Durch den Klimawandel werden sich diese Lagunen noch weiter mit Wasser füllen. Und je mehr die Lagunen wachsen, desto größer ist die Gefahr. Es kommt zu Lawinen, zu Erdrutschen.
Benjamin Morales spricht aus Erfahrung. Im Laufe seines Lebens hat er schon mehrere Lawinen erlebt und manche knapp überlebt. Zuletzt im Jahr 2010. Eine große Eis- und Felslawine stürzte in eine Lagune, löste eine riesige Welle aus und bahnte ihren Weg ins Hochtal. Sie richtete große Verwüstungen an, aber Personen starben damals nicht. Anders im Jahr 1970. Eine Lawine löste sich infolge eines Erdbebens vom höchsten Berg Perus, dem Huascaran, erinnert sich Morales.
Ich saß gerade beim Mittagessen in einem Restaurant mit vielen Freunden zusammen, denn es war Sonntag. An Sonntagen ist es hier üblich, zusammen essen zu gehen. Ich brach etwas früher auf, etwa 15 Minuten vor dem Erdbeben, das die Lawine auslöste. Die Erde bebte, als ich gerade im Auto war. Meine Freunde kamen alle ums Leben.
Das Restaurant lag in der Stadt Yungay, etwa 7 Autostunden nördlich von Lima. Sie wurde vollständig unter den Geröllmassen begraben. Von 20.000 Einwohnern in Yungay überlebten damals nur etwa 90. Dass alle Lawinen im direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, kann man nicht behaupten, erklärt Morales. Manche Lawinen werden durch Erdbeben verursacht, andere durch das schnelle Abschmelzen und die Bewegung des Gletschers.
Die Lawine von 2010 war eine ohne Erdbeben, die einfach durch die Dynamik eines Gletschers produziert wurde, der schon Risse hatte.
Mit Gletscherschmelze und Klimawandel setzt sich auch Klimaexpertin Rocío Valdeaviano auseinander. Peru sei in Südamerika das Land, das am meisten von den Folgen des globalen Klimawandels betroffen sei, sagt sie. Nur Zentralamerika leide noch mehr wegen der Zunahme an Wirbelstürmen.
Peru tiene el 71%
Peru besitzt 71% der tropischen Gletscher weltweit. Dadurch ist es vom Klimawandel stärker betroffen als Bolivien. Bis vor kurzem ging man noch davon aus, dass die Gletscher sich seit 1970 um knapp ein Viertel ihrer Masse reduziert haben. Doch nun sind es schon 30% und bei manchen Gletschern sogar die Hälfte. Man sagt, dass die Gletscher, die unterhalb von 5000 Metern liegen, innerhalb der nächsten 10 Jahre verschwinden werden.
Los que son de menos de 5.000 metros van a desaparecer.
Noch schmücken die Cordillera Blanca die weißen Gipfel. Noch. Mit Sorge betrachtet der Glaziologe Benjamin Morales die Höhlen und Risse des Gletschers auf dem Pastoruri-Berg.
Wenn es so weitergeht, wird sich der Gletscher in zwei Teile spalten. Und die Lagune hier wird weiter anschwellen. Da gibt es keinen Schutz. Der einzige Schutz wären weniger Emissionen.
Tini von Posa hat berichtet über den Klimawandel und die Folgen, die jetzt schon an vielen Orten auf der Welt absehbar sind. Ja, und wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Auch diese Frage muss in Paris bei der Klimakonferenz geklärt werden. Denn es ist ja so, dass es im Moment tatsächlich vor allen Dingen die ärmsten Länder trifft, diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Und wie dieses Dilemma gelöst werden kann, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Die UN-Klimakonferenz ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und wir reichen Industrieländer, wir haben bisher auf Kosten aller anderen gelebt. Industrialisierung und Entwicklung in Verbindung mit Umweltverschmutzung und klimaschädlichen Gasen. Wer wie viele Emissionen in die Atmosphäre entsorgt hat und damit für die Erderwärmung mit allen ihren Folgen verantwortlich ist, das bleibt bis heute ohne Konsequenzen. Aber wer haftet eigentlich dafür, wenn ganze Regionen in Afrika oder in Lateinamerika immer häufiger von Dürre betroffen werden? Wer nimmt zum Beispiel die von Dürren und Fluten vertriebenen Klimaflüchtlinge auf? Das ist eine Frage, die ich mit Sönke Kräft besprechen werde von German Watch. Er ist heute hier bei uns im Studio. Herr Kräft, ist das auch ein Thema bei der UN-Klimakonferenz?
Klar, die Folgen des Klimawandels ist ein ganz großer Teil des Problems. Viele Länder sind betroffen, gerade die Entwicklungsländer und die armen Entwicklungsländer, die kleinen Inselstaaten. Und das heißt auch die Frage, wer muss dafür aufkommen? Wer hilft diesen Ländern, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel zu finanzieren? Wer hilft diesen Ländern, wenn Klimaschäden auftreten, ist eine der entscheidenden Fragen in Paris.
Gibt es denn schon Antworten auf diese Frage?
Also eine Frage ist, welche Verantwortung hat da auch die internationale Gemeinschaft? Welche Verantwortung haben da die Industrieländer? Auf dieser Ebene wird das in Paris diskutiert werden. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass Paris im Anpassungsbereich auch weiterkommt, dass Staaten so Anpassungspläne vorlegen können, dafür dann auch Unterstützung bekommen. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass es so einen 5-Jahres-Zyklus geben soll. Den wird man auch bei Anpassung organisieren müssen, dass man im 5-Jahres-Zyklus immer wieder internationale Unterstützung organisiert und diesen Ländern zur Verfügung stellt. Das ist ein Bereich. Der andere Bereich ist, wie geht man mit diesen konkreten Klimaschäden um? Mit all den Folgen, die im Bereich Klimamigration gibt, die es im Bereich der Katastrophenvorsorge gibt, der humanitären Hilfe. Und da wünscht man sich eigentlich in Paris so ein Signal, dass man sagt, okay, wir lassen keine Länder zurück. Wir nehmen das Thema Klimawandelschäden auch im Abkommen mit auf.
Aber gibt es tatsächlich so eine Antwort auf die Frage, wer haftet dafür? Es sind ja jetzt schon Schäden entstanden, das haben Sie auch im Laufe der Sendung uns schon erzählt. Der Bauer, dem die Ernte verloren geht, die Gletscher, wir haben es soeben gehört, die abschmelzen. Werden da konkret Industrieländer in die Verantwortung genommen?
Die Haftungsfrage auf internationaler Ebene zwischen Ländern ist noch nicht entschieden. Und erstmal versucht man, eine Verantwortungsdebatte zu organisieren. Und man versucht zu organisieren, wie kann man konkrete Hilfen darstellen. Aber klar, die Frage ist, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wer haftet für die Folgen, wird immer schärfer gespielt werden, gerade wenn Klimaschutz weiter und ausbleibt. Und dann ist die Frage, sind das private Akteure, die sich aus diesen Ländern dann zusammentun und sagen, wir haben das Problem, wir müssen eine Anpassungsmaßnahme finanzieren oder bauen, wir haben den Klimawandelschaden, wo kriegen wir Unterstützung her? Und dann kann das durchaus sein, dass es durch die Justizsysteme sich durchsetzt. Klar, wenn das 2-Grad-Limit nicht erfüllt wird.
Dass tatsächlich Einzelakteure gegen Staaten klagen, das wäre sozusagen eine Möglichkeit, die denkbar wäre?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie das denn aussehen kann. Eine Frage ist, vor welchem Gericht? Klar, diese Fragen werden sich alles stellen. Es muss auch nicht gegen Staaten sein, sondern gegen zum Beispiel Institutionen in Industrieländern, auch in Entwicklungsländern. Wir wissen zum Beispiel, welche Firmen wie viel CO2-Emissionen bisher ausgestoßen haben. Da sind auch Akteure in der Region. RWE zum Beispiel hat 1% der globalen historischen Emissionen.
Gibt es denn eigentlich eine Bereitschaft auf der Konferenz von Seiten der großen Industrieländer, ein Einsehen oder ist es eher eine Abwehrhaltung? Wie würden Sie das bewerten derzeit?
Also es ist klar, dass diese Haftungsfrage in Paris nicht entschieden werden kann. Da wird auch die Wissenschaft noch eine weitere Rolle spielen, wie genau man sagen kann, dass der Klimawandel das Schadensereignis denn ausgelöst hat. Aber was man klären kann in Paris, ist eine internationale Agenda darum aufbauen. Problembewusstsein schaffen, sich überlegen, welche Themen sind damit in Bezug. Zum Beispiel klimawandelbedingte Migration, Fluchtbewegungen. Was kann man da machen? Und da eine ernsthafte internationale Debatte aufzusetzen, das ist das Ziel von Paris.
Über das Thema klimabedingte Migration werden wir auch im Laufe der Sendung nochmal sprechen. Nun gibt es ja im Grunde genommen seit 2010, da hat man sich bei der Klimakonferenz in Cancun darauf geeinigt, einen Klimafonds, der genau für solche Schäden ja einspringen soll. Wie funktioniert der? Funktioniert der überhaupt?
Der wurde vor 5 Jahren gegründet, das ist richtig. Der unterstützt nicht nur Anpassungsmaßnahmen, sondern auch diese Transformationsaufgabe, dass man eben halt Klimaschutz international organisieren muss und unterstützt da Entwicklungsländer. Die Hälfte dieser Mittel soll in Anpassungsmaßnahmen fließen. Und auch die Hälfte dieser Mittel soll gerade in die armen Entwicklungsländer fließen und in die Inselstaaten. Da ist man jetzt soweit, man hat letztes Jahr das erste Geld bekommen oder die ersten Geldzusagen und jetzt die ersten Projektzusagen. Aber es dauert immer einen Moment, bis das bis das funktioniert und angestoßen werden kann.
Kriegt er denn hinreichend Geld?
Es gibt unterschiedliche Wege, wie international Klimaschutz finanziert werden kann. Und die Aufgabe dieses Klimafonds ist jetzt erstmal, die Projekte umzusetzen. Da muss vielleicht jetzt im Moment erstmal kein weiteres Geld da reinfließen. Aber das ist nur ein Teil der internationalen Klimafinanzierung. Deutschland macht auch viel, zum Beispiel bilateral, durch Entwicklungsorganisationen. Und da muss man klar sehen, wie weit sind wir da? Die Zusage war, 100 Milliarden auszulösen an Klimafinanzierung weltweit bis 2020. Und da muss man noch erheblich mehr machen, weil es sich zeigt, dass nur die Hälfte der Bemühungen bisher stattfinden. Also nur ca. 60 Milliarden mobilisiert werden.
Wenn wir hier über die Frage reden, wer haftet eigentlich für Klimaschäden, wie schwierig ist es denn eigentlich überhaupt nachzuweisen, dass zum Beispiel eine Dürre oder eine Überschwemmung tatsächlich die Folge eines Klimawandels ist? Das ist ja wahrscheinlich im konkreten Fall dann auch nicht immer eindeutig, oder?
Es kommt darauf an, worauf man schaut. Also man kann jetzt schon relativ bestimmt sagen, dass zum Beispiel, wir haben eben gehört, die tropischen Gletscher in Peru, die sind abhängig davon, welche Temperatur dort herrscht. Globaltemperatur steigt, da haben wir alle Daten. Das kann man sehr deutlich sagen. Bei anderen Ereignissen ist das vielleicht nicht so einfach. Aber trotzdem sieht man im großen Bild, dass der Klimawandel das Risiko dieser Ereignisse erheblich steigt.
Sönke Kräft war das von German Watch. Vielen Dank. Die UN-Klimakonferenz und die Folgen des Klimawandels sind heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Und vor 2 Jahren, im November 2013, da fegte ein Wirbelsturm über die Philippinen hinweg, wie ihn die Region noch nicht erlebt hat. Der Taifun Haiyan, der war der schlimmste Tropensturm seit Jahrzehnten. Bei mehr als 10.000 Frauen, Männer und Kinder hat die Naturgewalt getötet, ganze Ortschaften wurden vernichtet und nur ein Jahr später wurde der Inselstaat von einem weiteren Taifun heimgesucht. Die Frage ist, hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Fakt ist, dass seit Beginn der Aufzeichnungen die bloße Zahl an tropischen Wirbelstürmen nicht zugenommen hat. Auf der anderen Seite ist aber die Zahl der starken Stürme, also die mit Windgeschwindigkeiten ab 250 Kilometern pro Stunde, deutlich zugenommen hat. Das hat sehr wohl was mit dem Klimawandel und mit der Erwärmung der Weltmeere zu tun. Und während man also auf den Philippinen immer noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt ist, richtet man sich schon auf den nächsten Taifun ein. Markus Frerich mit einer Reportage.
So I went out and I saw from here water rushing as if they were.
Als ich aus meinem Zimmer kam, da sah ich schon, wie das Wasser hereinströmte, obwohl unsere Eingangstür verschlossen war. Und bald bildete sich ein Strudel wie in einer großen Waschmaschine. Unser Tisch, unsere Stühle und alle übrige Einrichtung wurde einfach mitgerissen.
Die Steiler Ordensschwester Marie-Claire Manding erinnert sich an den 8. November 2013, den Tag, als der Taifun Haiyan mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 350 Stundenkilometern auf die philippinische Küste prallte.
Then when I look up, I said, why is there light? The roof was already blown. We did not notice it flying.
Irgendwann wunderten wir uns, dass es so hell war. Und als wir nach oben sahen, stellten wir fest, dass wir kein Dach mehr über uns hatten. Es war einfach weggeflogen. Da sind wir nach oben geflüchtet und sahen, wie das Wasser stieg. Treppenstufe um Treppenstufe. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Da klopfte es irgendwann von außen. Schwestern, Schwestern, rief jemand. Wir sind hier, riefen wir zurück. Es waren die Wachen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist es ihnen gelungen, zu uns hereinzukommen.
Die Steiler Schwestern haben ihn heil überstanden, jenen Schicksalstag für Tagloban, an dessen Ende sich die Küstenstadt in ein Trümmerfeld aus Holz, Schutt und Schlamm verwandelt hatte. Etliche Straßen waren unpassierbar, Strom- und Telefonnetz teilweise zusammengebrochen, viele der insgesamt rund 4,3 Millionen Betroffenen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bilanz des Sturmtags: rund 7.000 Tote, mehr als 26.000 Verletzte. 4 Millionen Menschen sind seither obdachlos.
Okay, this time we are in the Cathedral of the Archdiocese of Palau.
Ein paar Kilometer südlich zeigt uns der Steiler Missionar Dennis Testado ein Massengrab vor der zerstörten Kathedrale der Erzdiözese von Palau. Mehr als 200 Sturmopfer hat man hier in aller Eile beerdigt, um zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen. Man hat einfach ein großes Loch gegraben und die Leichen mit Erde bedeckt. Die Küstenstraße wird von zerstörten Fahrzeugen und Privathäusern, Fabriken und Schulen gesäumt. Zwischendrin kleine Zeltstädte für Flüchtlinge. Dank vieler Spenden aus der ganzen Welt konnten auch die Steiler Missionare den heimatlos gewordenen Taifunopfern helfen. Gemeinsam mit Freiwilligen verteilten sie bereits wenige Tage nach dem Taifun in besonders betroffenen Gebieten über 10.000 Notpakete. In ihnen fanden die Taifunopfer die nötigsten Dinge zum Leben: Nahrung und Kochutensilien, Kleidung und Decken, Taschenlampen mit Batterien. Psychologen der Steiler San Carlos Universität betreuten Traumatisierte, während im Steiler Krankenhaus in Tacloban freiwillige Ärzte um das Leben der Patienten kämpften, ohne Strom und Wasser, unter den widrigsten Bedingungen. Noch ein paar Kilometer südlich besucht Pater Testado Barangay del Carmen, ein kleines Dorf, das eingebettet in Kokosnussplantagen liegt. Als wir hierher kamen, erklärt der Steiler Missionar, war die Verwüstung sehr groß, es standen kaum mehr Häuser. Darum haben wir uns entschieden, hier eines unserer Siedlungsprojekte zu verwirklichen und 140 neue Häuser zu bauen. Von diesen stehen bereits 132, 8 Häuser sind noch im Aufbau. Bereits fertig ist das Haus von Ami Kamba. Die junge Frau bewohnt es gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Söhnen.
Während des Taifuns hatten wir große Angst. Wir sind in unsere Dorfschule evakuiert worden. Dort saßen wir zitternd in einem der Klassenräume und hörten den Wind heulen. Als wir herauskamen, war unser Haus total zerstört. Wir haben im Taifun alles verloren. Und deshalb sind wir sehr glücklich über dieses neue Haus, das uns die Steiler Missionare ermöglicht haben.
Rund 2400 Häuser sind mithilfe der Steiler inzwischen im Norden der Insel Cebu, auf der Insel Bantayan und auf der Insel Leyte gebaut worden. Viele weitere sind in Planung. Denn eins wird beim Besuch im Katastrophengebiet allzu deutlich: Die Region und ihre Menschen sind auch Monate nach dem Taifun immer noch gezeichnet. Bis hier und auf den Nachbarinseln wieder Normalzustand herrscht, wird es noch viele Jahre dauern.
Syrien Domradio, die Sendung weltweit. Die Flüchtlingskrise, die ist eines der bestimmenden Themen bei uns in diesem Jahr. Hunderttausende Menschen, die haben allein in diesem Jahr versucht, hier zu uns nach Europa zu kommen. Die Gründe dafür, die sind natürlich vielfältig. Natürlich ist es der Krieg und die Gewalt im Nahen Osten. Viele aber kommen auch, weil sie da, wo sie leben, schlichtweg keine Chance mehr haben zum Überleben. Oder das zumindest so sehen. Das kann etwas mit den sozialen Voraussetzungen zu tun haben. Ganz oft liegt es aber auch eben daran, dass zum Beispiel das Feld, was einen Bauern jahrelang ernährt hat, jetzt vor Dort ist und keine Ernten mehr abwirft. Oder dass die Heimat einfach im Meer versinkt, so wie es schon mit so mancher Insel im Pazifik passiert ist. Mit 200 Millionen Klimaflüchtlingen müssen wir rechnen. Das hat Entwicklungshilfeminister Müller bereits im vergangenen Jahr prophezeit. Hier bei uns im Studio ist Sönke Kräft von der Organisation German Watch. Herr Kräft, Sie haben selbst mitgewirkt an Untersuchungen zu Umwelteinflüssen auf Migration. Sie haben in Äthiopien dazu gearbeitet, zu dem Thema. Was haben Sie da herausgefunden?
Ich hatte mal die persönliche Chance, nach Äthiopien zu reisen, da in Flüchtlingscamps tatsächlich mit Flüchtlingen zu reden. Und unser Ziel war es herauszufinden, was ist das Wirkungsgeflecht? Was sind Umweltauswirkungen, Klimawandelauswirkungen und wie interagieren die auch mit politischen Gründen zu fliehen? Und für einen selber ist es natürlich sehr wichtig, weil wenn man immer nur die IPCC-Graphen anguckt, also den Klimabericht anschaut, dann ist das so ein bisschen, als ob man die Fieberkurve des Patienten aus dem anderen Raum abliest. Aber wenn man den Leuten wirklich in die Augen schauen muss, dann ist das was anderes und bestimmt dann auch persönlich. Was haben wir rausbekommen? Wir haben eigentlich gesehen, dass Klimawandelauswirkungen eigentlich von allen Flüchtlingen dort beobachtet wurden, aber denn tatsächlich der Grund zu fliehen war oftmals komplizierter. Es war dann oft auch die Gewalt, gerade in Somalia, unterschiedliche Gründe jeweils in den Ländern. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass viele Flüchtlinge vorher intern in den Ländern fliehen mussten oder sich bewegen mussten, weil sie die Lebensgrundlagen nicht mehr hatten, dann besonders verletzlich waren und dann durch den politischen Konflikt dann über die Staatsgrenze hinaus vertrieben wurden. Das ist auch eine interessante Einsicht gewesen.
Das heißt im Grunde genommen, Klimawandel ist tatsächlich ein Faktor, der Menschen zur Flucht antreibt.
Genau, es ist ein Faktor, der interagiert mit anderen Faktoren. Das ist auch wichtig, gerade auch in der aktuellen Debatte. Da gibt es auch Untersuchungen, dass gerade die Region Syrien von einer starken Dürre betroffen war. Aber natürlich ist der Fluchtgrund ein anderer und der muss auch angegangen werden. Trotzdem gibt es diese Klimaflüchtlinge und das wird auch ein Problem. Der Entwicklungsminister hat es gesagt, ich möchte jetzt nicht die genaue Hausnummer bestätigen, aber es wird ein ganz großes Problem werden in der Zukunft, wenn die Klimawandelfolgen so weitergehen.
Nun haben die Flüchtlinge ein Problem. Laut Genfer Flüchtlingskonvention sind sie nämlich gar keine Flüchtlinge, weil die wiederum vorsieht, dass der Flüchtling verfolgt sein muss. Das kann man ja jetzt so nicht sagen. Das nutzt dem Flüchtling aber nichts. Er muss ja trotzdem weg oder sieht sich trotzdem gezwungen. Ist das ein Dilemma?
Das ist ein Dilemma, das stimmt. Wir sagen auch nicht Klimaflüchtlinge. Ich denke, es ist in der jetzigen Debatte auch nicht förderlich, wenn man versucht, die Genfer Konvention zu erweitern. Trotzdem muss man sich des Problems annehmen. Man muss diesen Menschen auch helfen. Und es gibt jetzt auch schon viele Fälle, wo Länder Migranten aufnehmen aufgrund humanitärer Krisensituationen, die teilweise Naturkatastrophen sind. Wenn man sich mal anschaut, in den letzten Jahren über 22 Millionen Menschen sind jährlich vertrieben worden durch Naturkatastrophen, die was mit dem Klimawandel zu tun haben können. Also diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt da auch Möglichkeiten, eine internationale Agenda zu schaffen. Muss vielleicht nicht so ein Völkerrecht sein, kann aber trotzdem Normen sein, an die sich Länder halten.
Es gab tatsächlich aber auch den Fall gerade erst, dass zum Beispiel Australien, Neuseeland kollektive Asylanträge von pazifischen Inselstaaten abgelehnt haben, die tatsächlich drohen, im Meer unterzugehen.
Mhm. Die Frage ist halt tatsächlich, das bedeutet halt, man braucht eigentlich einen internationalen Prozess dafür und eine internationale Problembewusstseinsbildung. Gerade auch in diesen Ländern ist es klar, dass einige dieser Atollstaaten ein großes Problem bekommen. Wir haben das gesehen, dass Kiribati zum Beispiel ein Programm aufsetzt, das nennt sich Migration with Dignity, also Bewegung in Würde, wo es darum geht, zu sagen, okay, wir machen Ausbildungsprogramme, damit unsere Staatsbürger so ausgestattet sind, dass sie dann auch, wenn sie in ein anderes Land gehen müssen, dann entsprechend ausgebildet sind, um sich dort integrieren zu können.
Sie haben gerade schon uns erläutert, dass der Begriff Klimaflüchtlinge ein bisschen problematisch ist. Nichtsdestotrotz gibt es das Phänomen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD, die hat auch gefordert, dass man Klimaflüchtlinge oder wie man sie nennen würde, anerkennt. Ist das ein Thema bei der anstehenden UN-Klimakonferenz?
Ja, Barbara Hendricks hat sicherlich recht, was das Problem angeht. Das haben wir ja auch schon gerade besprochen. Und es ist auch so, dass wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, die Emittenten dort eine besondere Verantwortung haben und die auch wahrnehmen müssen. Und da ist der Klimaprozess, der UNFCCC-Prozess der richtige Prozess dafür, um diese Verantwortung darstellen zu können. In Paris wird da sicherlich nicht zentral zu diskutiert werden. Es ist aber trotzdem ein Thema. Es ist eine Frage, wie kann dieses Thema in den nächsten Jahren in den Prozess mit aufgenommen werden? Es ist eine Frage, es gibt diese internationale Schutzagenda und wie kann diese Schutzagenda auch durch die UNFCCC dann von den einzelnen Staaten umgesetzt werden, wird besprochen werden in Paris.
Es gibt ja schon Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen, zum Beispiel die Nansen-Initiative. Was verbirgt sich dahinter?
Die Nansen-Initiative ist genau das, eigentlich dieses Dilemma, dass man unter dem UNHCR, also dem Flüchtlingssekretariat der Vereinten Nationen, dass man das da nicht darstellen kann, weil man diese Genfer Konvention nicht aufmachen will. Dass man aber trotzdem diesen Leuten hilft. Das ist ein Instrument, wo man sagt, okay, was ist gute Praxis, was sollen Länder machen, jeweils als Land, was betroffen ist durch den Klimawandel, als Land, was betroffen ist dadurch, dass Menschen durch das Land durchbewegen werden, also Transitländer, aber auch als Länder, die was aufnehmen werden. Und da einfach Prinzipien zu haben, Grundlagen zu haben und auch eine Agenda, an der man sich international in den nächsten Jahren abarbeitet, das ist das Ziel dieser Nansen-Initiative. Und jetzt ist genau die Frage, wie kann man das in Paris anerkennen?
Gibt es da schon Ideen oder Vorschläge, wo es hinlaufen könnte?
Es gibt in der Tat Vorschläge. Die armen Entwicklungsländer haben auch vorgeschlagen, es braucht eine Sonderorganisation, die sich dieses Problems annimmt. Die Frage ist, kann man das jetzt in Paris beschließen? Gibt es da genug Appetit der anderen Länder, die sagen, okay, da stecken wir Geld rein? Das ist noch steht noch in den Sternen, in Anführungsstrichen, oder kann in Paris noch rauskommen. Die andere Frage ist aber, wie setzt man das denn um? Also es ist definitiv diese Schutzagenda. Es gibt immer das im Völkerrecht sagt man Hard Law, das bekommen wir nicht, aber es gibt eben diese Soft Law Instrumente und diese Schutzagenda dann auch in der UNFCCC umzusetzen, wird in den nächsten Jahren, wird in Paris entschieden werden für die nächsten Jahre.
Also auch eine der vielen großen Aufgaben, die vielleicht in Paris angegangen wird bei der Klimakonferenz, nämlich die Frage, wie geht man mit Migration und Flucht um, die durch den Klimawandel begründet ist. Und dazu war das Sönke Kräft von German Watch. Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Ja, und auch Papst Franziskus, der hat die Staats- und Regierungschefs schon dazu aufgefordert, dass sie sich doch bitte bei der UN-Klimakonferenz in Paris, die nächsten Montag beginnt, auf konkrete Beschlüsse einigen mögen. Erst im Frühjahr hatte er ja mit seiner Enzyklika Laudato Si auf die Bedeutung der Schöpfung hingewiesen. Umweltschutz, Klimaschutz, ein achtsamer Umgang mit Ressourcen und Nachhaltigkeit, alles das müssten zentrale Aufgaben für jeden Menschen sein, das hat der Papst gesagt. Ja, ob sich die Staats- und Regierungschefs an diesen Appell halten werden, das müssen wir abwarten. Hier bei uns im Studio ist Sönke Kräft von German Watch. Er wird ebenfalls nach Paris reisen. Herr Kräft, was müsste denn eigentlich bei dem Gipfel für ein Ergebnis rauskommen, damit Sie als Organisation sagen, das ist ein Erfolg gewesen?
Also es geht im Endeffekt darum, diesen Kooperationsrahmen zu schaffen für die nächsten 50 Jahre. Und es ist für uns dann ein Erfolg, wenn dieser Kooperationsrahmen den Klimaschutz jetzt nicht auf die lange Bank schiebt, sodass wir vielleicht das nächste Mal erst in 10, 15 Jahren international darüber reden, wie wir mehr Klimaschutz machen, sondern wenn es wirklich regelmäßig eigentlich schon in den nächsten 5 Jahren darum geht, wie machen wir mehr. Also das wird der große Erfolg und auch eine notwendige Stimmung sein, die in Paris ist. Wir können allerdings auch erst sehen, ob Paris ein wirklicher Erfolg ist, wenn die Umsetzung klappt. Wenn nächstes Jahr zum Beispiel nach Paris, nach dem Paris-Jahr Klimaschutz immer noch eine wichtige Rolle spielt und weitergetrieben wird. Es gibt diese Debatte der Dekarbonisierung weltweit, also der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Wenn man da Umsetzungspläne macht, als ein Beispiel, und die dann beschließt, das ist ein wichtiger Indikator.
Sind sich denn alle Länder darüber einig, dass man aus Kohle, Öl und Gas aussteigen müsste? Sie haben das eben schon mal angesprochen. Es gibt viele Länder, die auf großen Vorkommen sitzen und die natürlich sagen, warum sollten wir uns dieser Geldquelle berauben oder selbst freiwillig beschneiden?
Mhm. Also das ist noch einer der strittigen Punkte in Paris. Welches Langfristziel setzen wir uns? Es gibt das 2-Grad-Limit, aber es gilt halt auch darum zu sagen, was heißt es denn konkret jetzt für unsere Wirtschaftsweise? Und diese Formulierung, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, ist auf dem Verhandlungstisch und wird entschieden werden. Klar, einige Länder sind dagegen. Da ist aber auch die Frage, was kann man diesen Ländern bieten? Was brauchen einige dieser Länder auch an Hilfe, wenn die eine Wirtschaftsweise haben, die nur auf die Ressourcenextraktion zugeschnitten ist? Wie kann man denen halt helfen, dass sie ihre Wirtschaft diversifizieren können? Muss auch besprochen werden.
Das heißt, es ist im Grunde genommen das, was in Paris stattfindet, so eine Art Kuhhandel. Wie bewegt man auch die Staaten dazu, die erstmal nicht wollen, dass sie vielleicht sich doch verpflichten?
Ich würde es nicht Kuhhandel nennen, sondern ich würde es eher nennen, es gibt halt, wenn wir das Klimaproblem lösen wollen, gibt es ganz viele Probleme, die man mitlösen muss. Und die müssen halt angesprochen werden, weil das die Plattform ist zwischen den Staaten, um das zu klären. Und deswegen, es hilft nichts, wenn einzelne Länder dann sagen, okay, wir können da nicht mitmachen, sondern auch da muss man halt auf die Länder zukommen, klar.
Es ist immer wieder vom 2-Grad-Ziel die Rede. Was genau steckt dahinter?
Wir sagen 2-Grad-Limit, weil natürlich wollen wir nicht die 2 Grad erreichen, sondern es geht darum, möglichst den Klimawandel zu begrenzen. Aber man braucht da eine Art Richtschnur. Und viele Inselstaaten und arme Entwicklungsländer sagen, 2 Grad reichen uns nicht, sondern wir wollen 1,5 Grad haben. Da muss man halt schauen, wie kriegt man das noch umgesetzt angesichts der Emissionsentwicklung. Aber wichtig ist, man braucht diese Richtschnur und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn man im Nebel fährt. Dass man halt nicht zu schnell wird angesichts der Großrisiken, die der Klimawandel mit sich bringt. Die 2 Grad haben aber auch natürlich eine wissenschaftliche Begründung. Das ist nämlich die Temperaturspanne, die es in den letzten 10.000 Jahren gegeben hat, in denen sich alle Hochzivilisationen entwickelt haben. Danach wissen wir nicht, wie wir als Menschheit damit umgehen können.
Ist das unstrittig?
Das 2-Grad-Limit wird von allen Ländern anerkannt. Das ist auch einer der Erfolge von Kopenhagen im Endeffekt gewesen, dass das international sicher ist. Das wird auch hoffentlich im Paris-Abkommen drinstehen. Die Frage ist, wie kann man es erreichen? Und wir sehen halt, dass diese Klimaschutzbeiträge, die es bisher gibt, die Klimaschutzziele der Länder, die vorgelegt werden, dieses 2-Grad-Limit noch nicht erreichen können. Und dann ist die Frage, wie können wir halt in Paris einen Prozess haben oder das Signal haben, dass da entsprechend nachgelegt wird?
Sie haben gerade schon die Klimaschutzziele der einzelnen Länder angesprochen. Wie steht denn eigentlich Deutschland da? Die Klimakanzlerin hat sich ja da immer sehr positioniert. Wie sieht denn die Realität aus?
Also auf internationaler Ebene und in den internationalen Prozessen ist Deutschland schon ein progressiver Akteur. Das muss man anerkennen. Da muss man auch anerkennen, dass die Kanzlerin sich da eingebracht hat, auch dieses Jahr in viele Prozesse eingebracht hat, auch bei der G7 da viel durchgesetzt hat gegen Länder, deren nationales Interesse das erstmal nicht erscheint, wie zum Beispiel Kanada. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, was bedeutet das in der Umsetzung und in der konkreten politischen Arbeit, die diese Akteure in Deutschland machen? Da werden nächstes Jahr auch viele Fragen auf der Agenda stehen, die in gewisser Art und Weise auch die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik denn herausstellen werden.
Ich habe schon gesagt, Sie werden selber auch nach Paris reisen. Was ist Ihr Wunsch für diese Klimakonferenz?
Für die Klimakonferenz? Mein Wunsch ist, dass wir ein globales Abkommen haben, was ein richtig starkes Signal sendet. Dass danach auch die einzelnen Akteure, die sich national und auf lokaler Ebene für alternative Wege einsetzen, dass diese auch das Gefühl haben, okay, da wurde was erreicht und das kann man jetzt umsetzen. Also dass es so eine Art positives Momentum gibt. Das ist mein großer Wunsch. Mein kleiner Wunsch ist, dass wir das im Team alles gut schaffen, dass wir die verschiedenen Themen alle gut bearbeiten können und dass man es auch auf menschlicher Ebene durchhält, weil es wird sehr, sehr anstrengend.
Dann wünschen wir Ihnen starke Nerven, viel Erfolg und vor allen Dingen, dass Ihre Wünsche für die Klimakonferenz in Erfüllung gehen. Wir werden auf jeden Fall nach der Konferenz nochmal nachfragen, wie es sich denn mit den Ergebnissen verhält, ob Sie zufrieden sind. Sönke Kreft war das von German Watch. Das ist eine Initiative für Umwelt- und Entwicklungsfragen weltweit. Er hat uns heute hier durch die Sendung begleitet. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank.
Die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio, die Klimakonferenz, die nächsten Montag beginnt. Und vor allen Dingen der Klimawandel und seine Folgen, das ist heute unser Thema hier. Und da schauen wir jetzt mal nach Brasilien, denn da gibt es Regionen, in denen es sehr wenig regnet, und zwar im Nordosten Brasiliens. Da regnet es manchmal 4 Jahre lang nicht. Das Gebiet, das ist etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Und diese großen Dürreperioden, die gibt es dort in regelmäßigen Abständen. Sie kommen immer wieder und dennoch leben dort etliche Kleinbauern, die ihre Existenz in der wüstenartigen Umgebung aufgebaut haben. Und wie sie das machen, das hat sich Stefanie Geber zeigen lassen.
José Jacinto steht am Rande seines Ackers im staubigen Boden. Ohne sichtbare Anstrengung pumpt er mit der rechten Hand Wasser in einen Eimer. Der 63-jährige Landwirt mit pechschwarzen Haaren und gebügeltem Hemd hat seine Gäste als erstes auf das Feld gleich neben seinem Haus geführt. Stolz präsentiert er ihnen seine neueste Anschaffung. Die Wasserpumpe und eine dazugehörige Zisterne. Sie stehen erst seit 8 Monaten hier.
Früher hatten wir hier nur Löcher in den Boden geschaufelt, in denen wir das Regenwasser gesammelt haben. Aber das ist furchtbar schnell wieder verdunstet. Wir haben hier eigentlich nur überlebt und nicht gelebt und konnten kaum etwas anpflanzen.
Gleich neben der Pumpe ragt wie ein UFO die weißgetünchte Abdeckung der Zisterne aus dem braunen Sand. In diesem unterirdischen Tank kann José Jacinto bis zu 52.000 Liter Regenwasser auffangen. Das macht es dem Bauern möglich, seine Felder zu bewässern. Und inzwischen hält er nicht nur Schafe und Kühe, sondern baut sogar Melonen, Salat und Bohnen an. Jacinto ist nur einer von zahlreichen Landwirten in der Gemeinde Serra Grande im Bundesstaat Bahia, die solch eine Zisterne besitzen. Die Region hat in der letzten Regenzeit wochenlang keinen Tropfen Wasser abbekommen. Serra Grande liegt im sogenannten semi-ariden Gebiet. Das bedeutet, es gibt lange Dürreperioden und Regen fällt oft nur sehr vereinzelt. Etwa 80% der Region hat kein Grundwasser. Deshalb hat die Regierung Brasiliens Nothilfeprogramme aufgelegt und kleinere Stauseen bauen lassen. Aber das Wasser von dort kommt meist nur den Großgrundbesitzern zugute. Die Kleinbauern gehen leer aus und Bewässerungsanlagen werden an ihren Grundstücken vorbeigeleitet, erklärt Maria Oberhofer, Landwirtschaftsexpertin von IRPA, einer regionalen Nichtregierungsorganisation. Deshalb sehen viele Bauern nur noch die Möglichkeit, in die Großstädte abzuwandern.
Die Leute sind genauso aufgewachsen. Die haben, seit sie klein sind, eben gehört, ja, du bist hier im semiarigen Gebiet, im halbtrockenen Gebiet. Du bist nichts, du bist arm, du hast nichts, du bist nichts wert. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, in eine Großstadt abzuwandern, São Paulo, Rio de Janeiro, um dort eben dann als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Wir sagen nein. Die Leute hier haben sehr viele Möglichkeiten. Die Gegend, die bietet auch sehr viele Möglichkeiten.
Und diese Möglichkeiten versucht IRPA mit verschiedenen Methoden auszubauen. Denn in der Großstadt warten oft Armut und Verelendung auf die zugewanderte Landbevölkerung. Edmilson Alves dos Santos hat sein Glück nicht in der nächsten Stadt gesucht. Er ist in Serra Grande geblieben und hat seine Familie gegründet. Der Landwirt steht im Schatten eines Umbu-Baumes, der etwa pflaumengroße Früchte mit hellgrüner, harter Schale trägt. Der Baum bekommt Wasser aus einem gerade fertiggestellten Brunnen. Edmilson selbst hat ihn gebaut und auch den Ort bestimmt, wo der Brunnen stehen soll. Denn der schmächtige Mann mit Käppi und im gepflegten Poloshirt ist Wünschelrutengänger. Er kann Wasseradern finden. Ausgebildet wurde der 38-Jährige dazu von IRPA. Die Organisation kooperiert mit dem deutschen Büro von Caritas International und baut gemeinsam mit den kleinen Bauern auch die Zisternen. Edmilson ist in Serra Grande so etwas wie der Gemeindesprecher. Das hat auch mit seiner Fähigkeit zu tun, Wasseradern aufzuspüren.
Ich habe gewusst, dass es so etwas gibt und habe darüber gehört. Ich dachte aber vorher immer, dass es auch mit Schmerzen verbunden ist oder dass man Visionen hat. Aber dann habe ich in der Praxis gemerkt, dass sich einfach nur die beiden Arme der Wünschelrute kreuzen, wenn man Wasser findet. Und das ist weder schmerzhaft, noch ist es Hexerei. Also habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich das tatsächlich kann, Wasser finden.
Etliche Brunnen sind auf Anraten von Edmilson in Serra Grande inzwischen gebaut worden. Seine Erfolgsquote ist hoch und das gefundene Wasser erhöht den Ertrag der Bauern in der Umgebung. Inzwischen hat die Gemeinde eine Kooperative gegründet, denn die nahegelegenen Brunnen erlauben es auch den Frauen, sich besser in die Arbeit einzubringen. Sie müssen nicht mehr tagtäglich lange Wege zurücklegen, um Wasser zu holen. Stattdessen veredeln sie jetzt die Umbu-Frucht und kochen daraus Marmelade und Gelee ein. In großen Gläsern und mit Gütesiegel versehen werden die Leckereien inzwischen sogar nach Europa verkauft. Während der Erntezeit sind alle Frauen des Ortes damit beschäftigt, aus der Umbu-Frucht das süßliche Gelee herzustellen und zu verpacken. Iliani, die Ehefrau von Eddie Milson, sortiert gerade die nächsten Kartons für Italien.
Für mich hat sich sehr viel verändert mit der Gründung dieser Kooperative. Meine Familie und ich konnten unser Haus komplett sanieren. Wir haben heute ein Dach aus Ziegeln und es regnet nicht mehr rein. Und unsere beiden Kinder können jetzt in die Schule gehen. Und wir haben alle ein gutes Leben.
Die Augen der 30-Jährigen leuchten, als sie vom Erfolg ihrer Arbeit berichtet. Es geht der Familie sogar so gut, dass Iliani davon träumt, bald ihren Führerschein zu machen. Eine Erfolgsgeschichte, die jedoch bedroht ist. Denn Großgrundbesitzer aus der Umgebung machen den Kleinbauern von Serra Grande ihren Grund und Boden streitig. Sie wollen ihre Plantagen erweitern und könnten die Anbauflächen dafür gut gebrauchen. Teilweise werden auch wertvolle Mineralien unter den Sandböden vermutet. Die Plantagenbesitzer sind deshalb vor Gericht gezogen. Bislang ist noch keine juristische Entscheidung getroffen. Doch in anderen Gegenden wurden Kleinbauern bereits vertrieben, mit verheerenden Folgen, wie Moacir dos Santos von Irpa berichtet.
Wir haben hier den Ort Itacoruba. Das ist eine Gegend, in der die Hälfte der Menschen Antidepressiva schluckt. Das Hochland ist dort so steinig, dass nur Viehwirtschaft betrieben werden kann. Viele Bauern wurden wegen des Baus eines Staudamms dorthin umgesiedelt. Viele von ihnen leiden sehr stark. Sie haben ihre Wurzeln verloren. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Zahl der Selbstmorde und der Drogentoten in dem Ort enorm gestiegen ist.
Gegen die Enteignung und Umsiedlung der Kleinbauern kämpft Irpa gemeinsam mit Gewerkschaften seit 25 Jahren an. Zur Arbeit gehört auch der Bau von Zisternen und Brunnen. Nur so, sagt Maria Oberhofer, könne ein Bewusstsein für ein menschenwürdiges Leben in dem Gebiet erreicht werden. Die Deutsche ist seit mehr als 10 Jahren für Irpa aktiv und sieht tatsächlich Fortschritte. Seien während der großen Dürrezeit vor 30 Jahren noch fast 1 Million Menschen gestorben, werde die aktuelle Dürre weit weniger schwerwiegende Folgen haben.
Die letzte große Dürre, die von 2010 bis 2014 dauerte, starben keine Menschen. Also es war noch sehr schwierig, jetzt die Tiere mit Wasser zu versorgen. Da weiß man auch, da muss man wirklich noch sehr viel mehr machen. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, einfach zu sagen, es starben keine Menschen.
Die Dürre im Nordosten Brasiliens und wie die Menschen damit gelernt zu haben zu leben. Eine Reportage war das von Stefanie Gebert. Ja, und gleich sprechen wir hier in Lomadio weltweit mit dem IKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm. Er ist der Schirmherr des ökumenischen Pilgerweges, der sich auch schon auf den Weg nach Paris gemacht hat. Und welche Wünsche er an den UN-Klimagipfel hat, das hören Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Ja, nächste Woche, da beginnt der Klimagipfel in Paris. Eine der vielleicht letzten Chancen, sich auf ein verbindliches Klimaabkommen zu einigen. Darüber haben wir ja im Laufe der Sendung schon mehrfach gesprochen. Und Klimaschutz ist schon lange nicht mehr nur das Thema von Umweltschützern und Grünen, sondern es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Darum haben auch die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland den Klimaschutz zu ihrem Thema gemacht. Und um genau das zu unterstreichen, ist schon im September ein ökumenischer Pilgerweg gestartet, der von beiden Kirchen, von zahlreichen christlichen Entwicklungsdiensten, Missionswerken und Verbänden getragen wird. Pünktlich zum Beginn der Klimakonferenz sollen die Pilger in Paris ankommen. Heinrich Bedford-Strohm ist der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und bayerischer Landesbischof. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Herr Bedford-Strohm, Sie sind einer der Schirmherren dieses ökumenischen Pilgerweges. Sie sind auch schon mitgepilgert und eigentlich wollten Sie auch in Paris dabei sein bei der großen Abschlusskundgebung. Findet die denn jetzt nach den Anschlägen in Paris überhaupt statt?
Also es ist im Moment noch nicht ganz klar, was stattfinden kann und was nicht stattfinden kann. Es ist ein großer Gottesdienst geplant, bei dem führende Vertreter ganz unterschiedlicher Kirchen aus unterschiedlichen Ländern teilnehmen sollen. Ich hoffe natürlich, dass es auch möglich sein wird, öffentlich zusammenzukommen. Auch die Unterschriften, die Erklärungen, die die Kirchen erarbeitet haben, zu übergeben. In jedem Falle wird es möglich sein, sehr deutlich zu machen, dass es bei der Frage des Klimaschutzes nicht nur um irgendeine politische Frage geht, sondern dass es um eine Frage geht, die Grundorientierung des Lebens betrifft und die deswegen auch was mit unserem christlichen Glauben zu tun hat.
Und welche Rolle spielt dabei die biblische Botschaft, wenn Sie sagen, Klimaschutz ist auch ein Thema des Glaubens, auch ein Thema, was sehr wichtig für die Kirchen ist?
Ja, das hat zu tun mit unserem Verhältnis zur Natur, aber auch unserem Verhältnis zu Mitmenschen. Unser Verhältnis zur Natur verändert sich natürlich, wenn wir sagen, wir sehen die Natur als Schöpfung Gottes. Dann ist nämlich die Natur unsere Mitgeschöpflichkeit und die Würde, die wir als Menschen von Gott bekommen, weil Gott uns geschaffen hat zu seinem Bilde, diese Würde ist natürlich auch etwas, was dann der Mitgeschöpflichkeit, der außermenschlichen Natur gilt. Deswegen können wir die Erde nicht einfach nur benutzen als Objekt unserer Ausbeutung, sondern wir sehen sie als Schöpfung Gottes. Das heißt, wir gehen pfleglich mit ihr um. Wir gehen verantwortungsvoll mit ihr um. Es hat aber auch eine Dimension, die den Mitmenschen betrifft. Denn Klima und Gerechtigkeit ist eng miteinander verknüpft. Wenn wir jetzt die Ressourcen der Erde für uns in Anspruch nehmen und Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben oder die in zukünftigen Generationen leben können, diese Ressourcen vorenthalten werden, dann ist das auch ein Gerechtigkeitsproblem, ein Problem, was zutiefst auch die Grundlagen unseres Glaubens berührt. Denn jeder Mensch ist von Gott geschaffen und jeder Mensch hat das gleiche Recht an den Ressourcen der Erde.
Wichtig beim Klimaschutz ist, dass nicht nur darüber geredet wird, sondern dass auch gehandelt werden muss. Was tut denn eigentlich die evangelische Kirche für den Klimaschutz?
Wir versuchen an vielen Punkten selbst auch wirklich das zu tun, wovon wir sprechen. Wir haben dieses große Projekt Grüner Gockel oder Grüner Hahn, je nachdem in welcher Gegend Deutschland man dieses Wort gebraucht, was die Zertifizierung von Gemeinden und Einrichtungen angeht. Wir kompensieren alle Dienstreisen. Da wird genau bilanziert, was wir an CO2 in die Luft entlassen. Und dann wird eine entsprechende Summe gezahlt, mit der dann in anderen Gegenden der Welt entsprechend das CO2 wieder eingespart werden kann. Das ist mehr als ein Ablass. Das ist schon wichtig, dass man sich allein dadurch klar wird darüber, was wir wirklich an CO2-Ausstoß verursachen. Das sind lauter so kleine Punkte, die zeigen, dass die Kirchen jedenfalls sich bemühen, wo immer sie können, da besser zu werden. Und die Hausaufgaben, die wir zu machen haben, sind noch groß.
Es geht ja auch um jeden Einzelnen von uns. Was machen Sie denn zum Beispiel für das Thema Klimaschutz persönlich?
Ja, es ist natürlich etwas, wo ich mich immer selber auch kritisch prüfe. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zum Landeskirchenamt und abends zurück. Das tut mir auch gut. Natürlich mache ich das auch persönlich, was ich gerade für die Kirche gesagt habe, die Kompensierung von Flugreisen etwa, die nicht vermeidbar sind. Nun ist es gerade dieser Punkt ein Bereich, wo ich mir viele Gedanken mache und wo ich auch meine eigenen Widersprüche sehr deutlich merke. Meine Frau ist Amerikanerin. Ich habe eine außerplanmäßige Professur in Stellenbosch in Südafrika. Diese globale Verknüpfung prägt nicht nur mein dienstliches, sondern auch mein persönliches Leben. Und ich mache mir schon sehr viel Gedanken darum, dass mein Lebensstil selbst nicht mit dem vereinbar ist, was in der Zukunft für jeden Menschen eigentlich bereitsteht. Das ist ein Widerspruch, mit dem ich lebe. Ich kann ihn aber auch nicht einfach in die eine oder andere Richtung auflösen.
Sie fordern, dass die reichen Industriestaaten ihren Lebensstil radikal ändern müssen und die natürlichen Ressourcen mit den sich entwickelnden Ländern teilen. Wie kann man denn die reichen Staaten und letztlich jeden Einzelnen von uns ja hierzulande dazu bewegen, zu verzichten, denn nichts anderes ist es ja im Grunde genommen.
Ja, ich glaube, es gibt ja schon viele Beispiele, an denen man sehen kann, dass wenn wir wirklich die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, auch die technologischen Möglichkeiten nutzen, vieles möglich ist, bei dem wir hinterher sagen können, es ist gar kein Verzicht gewesen, sondern wir sind eigentlich glücklicher als vorher. Und ich habe ja eben schon aus meinem persönlichen Leben ein Beispiel gegeben, wo ich selber die Tatsache, dass ich Fahrrad fahre, als Gewinn betrachte und nicht als Verzicht. Und dann ist natürlich sicher ein Bereich, wo man wirklich auch sagen muss, in einer Welt, die von Gerechtigkeit geprägt wird, müssen wir auch bestimmte Dinge begrenzen. Und da, glaube ich, ist das ganz Entscheidende, dass wir die Auswirkungen unseres Lebensstils auf andere wirklich wahrnehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn Menschen das sehen, wie unser Lebensstil mit der Not anderer Menschen zusammenhängt, dann, glaube ich, gibt es viel mehr Bereitschaft, selbst etwas zu verändern, als wenn das nur Zahlen sind oder irgendwelche politischen Diskussionen.
Sie haben eingangs gesagt, Sie werden nach Paris reisen und da gemeinsam mit den Klimapilgern eine Erklärung abgeben an die Entscheidungsträger. Was sind Ihre Forderungen oder Ihre Appelle an die Staats- und Regierungschefs?
Natürlich zunächst mal dieses Thema, was wir gerade auch besprochen haben, dass wir die Natur achten, dass wir auch die Gerechtigkeitsfrage als Teil unseres eigenen politischen Handelns sehen, die weltweite Gerechtigkeitsfrage. Und dann gibt es konkrete Forderungen, eben dass die Klimakonferenz zu Vereinbarungen kommt, die verbindlich sind, überprüfbar sind und so gestaltet sind, dass das Ziel der Begrenzung des Klimawandels auf höchstens 2 Grad Temperaturerhöhung erreicht werden kann.
Dann hoffen wir, dass Ihre Appelle Gehör finden in Paris. Heinrich Bedford-Strohm war das, der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und bayerischer Landesbischof. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Wiedersehen.
Und damit geht die Sendung weltweit zu Ende. Nachhören können Sie wie immer alles bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis bald.